Hallo und herzlich willkommen zu Die Zuversichtlichen, unsere fortführende Reihe an Autorengesprächen darüber, wie wir unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft zurück in die planetaren Grenzen bekommen und was wir jeweils entweder ob als BürgerInnen dieses Landes, ob als Professionals oder gar als UnternehmerInnen dazu beitragen können. Ich freue mich enorm über ein richtig gut besuchtes Studio. Herzlich willkommen. Und heute haben wir, glaube ich, nicht nur kluge Köpfe und viele schöne Menschen hier im Studio, sondern ich freue mich auch, Frauke Fischer ist zum Beispiel hier, Jan Hegenberg, der zu Gast war in unserer allerersten Sendung. Also fühl mich fast schon geehrt, wer alles hier im Publikum sitzt. Zahlreiche Menschen im Stream natürlich heute wieder mit dabei. Bin schon gespannt, wie viele mit an Bord sein werden heute. Und in der Regel geht es in den nächsten 60 Minuten darüber, wie Ökonomie und Ökologie zusammenfinden können, warum es eigentlich eine geniale Idee ist, beides gemeinsam zu denken und warum es sich extrem gut ergänzt und warum selbst Themen wie Kreislaufwirtschaft, die sehr anspruchsvoll sind, sich jetzt schon wirtschaftlich umsetzen lassen. Und in der Regel haben wir da allerlei faszinierende, mutmachende Beispiele an der Hand und eben Zuversicht zu verströmen und den ein oder anderen Gedankenprozess gerade zu rücken und die Menschen abzuholen. Aber seien wir ehrlich, ich sag's wie es ist, gerade ist es ein bisschen schwierig mit der Zuversicht. Ich finde, gerade kann man sehr mulmig werden, wenn wir zurückblicken, jüngst die EU-Wahl, plötzlich dieser riesige Rutsch nach rechts an den extrem rechten Rand, neue nationalistische Töne, gar anti-EU oder antidemokratische Töne. Nicht nur das, also all diese Themen, die so eine stabile und starke EU ins Wanken bringen können, sondern in der Regel geht das auch Hand in Hand einher tatsächlich mit einer starken Ablehnung von sinnvollen und effektiven Klimaschutzmaßnahmen. Und das heißt, dadurch könnte zum Beispiel nicht nur eben die EU an sich, sondern so großartige Vorhaben wie der Green Deal ins Schwanken geraten. Und man muss dazu sagen, der Green Deal überhaupt einmalig, dass er überhaupt zustande gekommen ist. Aber selbst der geht dann noch nicht weit genug, um effektiv das 1,5-Grad-Ziel rechtzeitig zu erreichen. Also besorgniserregend, muss ich ehrlich sagen, wenn man da in die Zukunft schaut. Das alles, diese Gemengelage, ist natürlich extrem vielschichtig, ultrakomplex. Und wir würden uns in keinster Weise anmaßen, das nicht nur in 60 Minuten richtig aufzubereiten, sondern dann auch noch mit Lösungen um die Ecke zu kommen. Aber wir wollen uns einem ganz speziellen Aspekt davon widmen, und den ein kleines bisschen vertiefen. Und das ist, dass zumindest ein paar Menschen, Lobbyorganisationen, Thinktanks gibt, die anscheinend lange daran gearbeitet haben, in dieser Gemengelage fleißig Öl ins Feuer zu kippen und das Wort wörtlich, das Interesse dahinter, nämlich weiterhin den Gewinn, die Einnahmen aus dem sprudelnden Gas- und Ölgeschäft am Laufen zu halten und das mit dem besten Gewissen, mit dem besten Wissen, darum, wie es eigentlich um den Planeten steht, worauf wir zusteuern. Also katastrophal und leider sehr effektiv und wirksam dabei und auch leider, dass all diese verwirrenden Narrative, die Zweifel, die gestreut werden, Zweifel an sinnvollen Zukunftstechnologien, sinnvollen Businessmodellen, auch irgendwie mit so einer toxischen Mischung aus Nationalismus und Ablehnung einer starken Demokratie einhergehen. Also kurios, was sich da zusammenbraut, sagt zumindest unser neuer Gast in dieser Runde heute hier, wie er zu der Lesart kommt, auf was er bei seiner Recherche gestoßen ist und warum wir wirklich ganz konkret über das Thema Lobbyismus und die verschiedenen Verflechtungen der Fossilindustrie reden müssen, wird er uns heute persönlich erklären. Und wir werden uns natürlich nicht nur dem Thema widmen, sondern auch darüber sprechen, was unser Teil der Entwicklung ist, weil es geht ja nicht darum, Verantwortung abzugeben, sondern Verantwortung in die Hand zu nehmen. Wie können wir dem effektiv entgegenwirken? Was ist unser Teil dieser Geschichte? Und das werden wir mit ihm natürlich gemeinsam diskutieren und wie immer mit einem Menschen, den ihr bereits bestens kennt, Reinhard Schneider. Herzlich willkommen, Reinhard. Wir haben ja tatsächlich jedes Mal einen Riesensprung in den Leuten, die hier zugucken, nach oben. Deswegen stelle ich dich noch einmal vor für alle, die das letzte Mal noch nicht dabei waren. Reinhard, Autor von Die Ablenkungsfalle, die versteckten Tricks der Ökologiebremse, wunderbares Buch und Inhaber von Werner und Merz. In seinem Buch beschreibt Reinhard extrem gut eben, warum Ökonomie, Ökologie wunderbar zusammenpassen, warum Kreislaufwirtschaft jetzt schon funktioniert und effektiv umsetzbar ist. Aber er gibt gerade auch als Unternehmer faszinierende Einblicke hinter die Kulissen, wie große Konzerne wirklich handfest, robust und teilweise dubios zur Sache gehen, wenn es darum geht, Nachhaltigkeit zu verzögern oder die wahren Interessen zu verschleiern. Und genau da setzt auch dann das Buch von unserem neuen Gast an, Christian Stöcker, hier in der Mitte. Herzlich willkommen, Christian. Christian ist Professor an der HAW in Hamburg, profilierter Klima- und Wissenschaftsjournalist und hat eben das Buch geschrieben, Männer, die die Welt verbrennen, der entscheidende Kampf um die Zukunft der Menschheit. Und darin beschreibt er wirklich sehr genau, wie die Verflechtungen der Fossilindustrie laufen, an welchen Personen es teilweise festzumachen ist und warum das sehr viel bei uns auch hier in Deutschland beeinflusst. Und da werden wir sehr tief eintauchen. Also ein Buch, was, finde ich, konsequent eigentlich ansetzt an der Ablenkungsfalle und das nochmal weiterführt. Eins muss man natürlich vorneweg sagen, es ist natürlich kurios, dass wir ein Buch, das heißt Männer, die die Welt verbrennen, in einer Runde von drei Männern diskutieren. Das heißt Männer, die die Welt erklären. Deswegen ist unser offizieller Titel Männer, die auf Männer schimpfen von dieser Ausgabe der Zuversichtlichen. Ich hoffe, damit ist das dann auch okay. Aber Christian, lass uns mal da direkt einsteigen. Und wie bist du dazu gekommen, tatsächlich das Thema nicht nur an einer überschaubaren Gruppe an Menschen festzumachen, sondern dann auch noch ganz speziell an Männern?
Also erstmal, weil es alles Männer sind. Das muss man also die Leute, die die meiste Schuld tragen, und Schuld ist, glaube ich, schon der richtige Begriff, an der Lage, die wir im Moment sind, also die Lage noch nicht genug getan zu haben, bei weitem nicht genug und nicht genug zu tun. Die Leute, die das herbeigeführt haben, sind fast alle Männer. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir eben in Gesellschaften leben, in denen Männer im Zweifelsfall auch immer noch sehr viel öfter CEO-Posten und hohe politische Ämter bekleiden und so weiter und so weiter. Aber es liegt auch daran, dass sehr viele von diesen Männern sind eben Autokraten oder Diktatoren, und das ist auch ein Job, den machen Frauen eher selten. Ja? Also Mohammed bin Salman, der gerne mal Journalisten zersägen lässt, oder Wladimir Putin, der Kinderkrankenhäuser bombardieren lässt, oder der Emir von Katar, der die Hamas finanziert, oder der Sultan Aliyev von Aserbaidschan, der hohe Summen in die Unionsparteien investiert hat in Deutschland. Also die meisten, bei denen man sicher sein kann, dass die sehr viel dafür getan haben im Laufe der Jahre, dass weiterhin ordentlich Geld mit Öl und Gas verdient wird, sind Männer. Und ich würde sagen, der wahrscheinlich wirkmächtigste und in Deutschland immer noch am wenigsten bekannte ist Charles Koch, auf Koch geschrieben. Charles Koch, der hatte einen Bruder, der hieß immer die Koch-Brüder. Der Bruder ist schon 2019 gestorben, aber Charles Koch war immer im Grunde der Spiritus Rector dieser Organisation, ein amerikanischer Multimilliardär, dessen Vermögen so mittlerweile auf knapp 60 Milliarden Dollar geschätzt wird, der eines der ganz wenigen privatwirtschaftlichen Ölunternehmen der Welt betreibt, also eine Art Familienunternehmer sozusagen, der aber eben auch seit den 70ern schon ein riesiges Netzwerk aufgebaut hat an Institutionen und Organisationen und vermeintlichen Grassroots-Bewegungen und Thinktanks und Stiftungen und so weiter, die nicht nur Politikbeeinflussung machen in den USA, sondern wirklich auch Politiker ins Amt und gespendet und aus dem Amt gespendet haben. Also auch Republikaner, die zum Beispiel es gewagt haben, um das Jahr 2010 tatsächlich Klimaregulierung machen zu wollen, hat Charles Koch im Prinzip politisch vernichten lassen. Und er hat ein Spendernetzwerk aufgebaut, den sogenannten Donors Trust, dem wir im Prinzip sozusagen die Republikanische Partei von heute, die ja eine rechtsradikale Partei, bei der Klimawandelleugnung immer noch total akzeptiert ist, in die Welt gespendet hat. Und der ist wahrscheinlich der schlimmste von den Männern, die die Welt verbrennen. Mhm. Aber es gibt auch Leute, die gar nichts unmittelbar mit Öl und Gas zu tun haben, so wie Rupert Murdoch, ja, die im Bereich Medien dafür gesorgt haben, dass Klimadesinformation extrem erfolgreich war, weltweit, jahrzehntelang. Und natürlich auch in demokratischen Staaten auf der politischen Bühne so Leute wie Donald Trump. Ja, also ganz irre ist, Donald ist auch einer von den Männern. Als Donald Trump Präsident der USA wurde im Jahr 2017, also 2016 gewählt, 2017 Inauguration, wen hat er dazu Außenminister gemacht? Wer weiß es noch? Ja, es war Rex Tillerson. der zu diesem Zeitpunkt amtierende CEO von ExxonMobil, dem größten Ölkonzern der Welt. Na, das ist sowas, das hat man in Deutschland schon wieder total vergessen, dass die amerikanische Außenpolitik sozusagen direkt von ExxonMobil gestaltet wurde ab 2017. Also das sind die Männer, die die Welt verbrennen.
An Charles Koch arbeitest du dich ja wirklich im Buch ab und hast mit vielen Sachen, die du jetzt gerade nur so in einem Halbsatz erwähnt hast, wirklich sehr detailliert in die Tiefe gehend. Und das Faszinierende an deinem Buch ist, ich glaube, du hast 70 Seiten Quellenangaben. Ja. Also fast ein Viertel des Buches sozusagen.
Es hat sich sogar bei Amazon schon jemand beschwert. Ja, das Lesevergnügen ist sehr bald vorbei, weil dann kommen schon die Quellenangaben.
Muss man noch einen Monat dranhängen, um durch die Quellen durchzukommen, ich weiß. Genau. Ich habe gleich noch eine Nachfrage, aber erstmal zu dir, Reinhard, Familienunternehmer. Ne? Das war natürlich die Steilvorlage gerade, aber dir ist das Thema Lobbyismus ja nicht fremd. Und das hast du in deinem Buch auch sehr gut beschrieben. Ich muss ehrlich sagen, als ich Christians Buch gelesen habe, da ist mir wirklich schlecht geworden teilweise. Ne? Also da wird man schon sehr wütend, wenn man das so klar dargestellt hat. War das jetzt für dich nicht neu oder hast du doch auch die eine oder andere Überraschung erlebt?
Also für mich war es dahingehend sehr überraschend, weil ich habe ein bisschen das angeschaut, was in unserer Branche so passiert, was man so auch als Unternehmer unmittelbar miterleben kann. Und dachte schon, das ist eigentlich ein bisschen heftig. Vielleicht ist das irgendwo bei Fast-Moving Consumer Goods und in der Chemiebranche noch ein bisschen gehäufter und ist vielleicht so ein isoliertes Phänomen. Und man fragt sich auch, woher kommt die ganze Energie auch gegen antigrüne Stimmung? Und also es werden einem auch dahingehend die Augen geöffnet, mit welcher unglaublich professionellen Vernetzung hier Interessen direkt auch mit großen Finanzmitteln gesteuert werden, um quasi aus einer alten Wirtschaftswelt noch so das Maximum auskosten zu können, solange es noch geht, in jedem Sinne und auch finanziell. Und das ist natürlich bedrückend auf der einen Seite, dass man merkt, okay, es ist nicht nur irgendwo innerhalb der Chemie. Auf der anderen Seite merkt man aber auch, wenn es ein bisschen so nicht intrinsisch einfach gewachsen ist, sondern auch von einigen auch gefördert wird massiv, könnte man ja vielleicht auch mal versuchen, nicht nur das eine oder andere offen zu decken, sondern vielleicht auch einzugreifen und zu schauen, wo kann man das eigentlich unterbrechen, weil es nicht irgendwie von innen heraus psychologisch gewachsen ist, das alles abzulehnen, was die Wissenschaft uns sagt, sondern dass da es Kräfte gibt, die im Hintergrund das sehr gezielt steuern.
Das heißt, ist das vielleicht auch das Spannende für dich jetzt heute in der Chance an dem Austausch zu gucken, wo so die wunden Punkte sind? Oder?
Absolut, weil das eine ist natürlich die erdrückende Problembeschreibung. Das andere ist natürlich zu schauen, wo gibt es denn Eingriffsmöglichkeiten, wo vielleicht noch Kipppunkte der Veränderung zur Verfügung stehen.
Lass uns da mal direkt einsteigen, bevor wir später auch auf die wunden Punkte kommen. Woran, vielleicht noch so ein paar Beispiele, um wirklich, was wir jetzt so mit Überschriften mäßig dargestellt haben, tiefer zu gehen. Also, weil Interessensvertretung ist ja völlig legitim. Jede Branche, jede Industrie hat eine Interessensvertretung, hat ihre Lobbyorganisation. Also, wo geht das für dich in den moralisch fragwürdigen Bereich? Und warum quasi sagst du, geht das vielleicht auch im Finanziellen weit über alles hinaus, was in Anführungszeichen normal ist?
Also beim Finanziellen kann man sagen, es ist, also es gibt so Abbildungen, wenn man jetzt nur dieses Coke-Netzwerk sich anguckt, die so, so Netzwerkgrafiken, wo abgebildet ist, welche Organisation da mit welcher verbandelt ist und wer wem spendet und so weiter. Das sieht aus wie sowas, was so irre mit so Wollfäden an Pinnwände machen in Filmen. Ja, so. Und das ist aber echt. Also es ist die, die Strukturen, die da aufgebaut worden sind, über Jahrzehnte üppigst finanziert. Ich sage jetzt mal so, also zum Beispiel die Heritage Foundation, die im Moment gerade in aller Munde ist, weil sie dieses Project 2025 aufgesetzt hat, was im Prinzip sozusagen so eine Art Handmaid's Tale Plan für die Zukunft der USA ist, ja, also wo alle Minderheitenrechte werden abgeschafft und es gibt absolut keine Umweltstandards mehr und so weiter. Also es ist so der feuchte Traum, die Schnittmenge der feuchten Träume von rechtsradikalen, evangelikalen White Supremacists in den USA und der Ölindustrie sozusagen. Das ist Project 2025 und diese Heritage Foundation, die das maßgeblich verantwortet, ist Teil dieses Netzwerks und bekommt seit vielen Jahren auch Geld von Exxon und so weiter. Also die Verzahnung in den USA ist es besonders augenfällig in sozusagen die Politikbeeinflussung hinein. Da gibt es das Cato-Institut, das hat vielleicht schon mal jemand gehört, oder das Heartland-Institut, ja, auch eine ganz große Klimawandelleugner-Organisation, aber auch so vermeintliche Grassroots-Organisationen wie Americans for Prosperity, die dann mit Sprechzetteln zu Wahlveranstaltungen geschickt werden und irgendwelche Dinge skandieren, die ihnen vorher aufgetragen worden sind, dass sie die skandieren sollen, um den Eindruck zu erwecken, dass hier Volkszorn existiert, aber in Wirklichkeit sind es halt bezahlte Klaköre und so weiter. Also all diese Dinge gibt es in den USA seit Jahrzehnten und die wurden, das wissen wir bei Coke, mindestens mit hunderten Millionen Dollar, möglicherweise über die Jahre mit Milliarden Dollar finanziert. Und, das muss man auch sagen, das wissen auch ganz viele Leute nicht, es klingt immer so ein bisschen nach Verschwörungstheorie, wenn man darüber so redet, aber die Tatsache, dass die Leute, die jetzt im Supreme Court sitzen und so Urteile fällen wie, wenn der Präsident als Präsident handelt, kann er auch Verbrechen begehen und ist dann immun, also die im Prinzip sozusagen das Amt des Präsidenten gerade ein bisschen näher an das Amt des Königs herangerückt haben, dieser Supreme Court ist wirklich auch ins Werk gesetzt worden von diesem Donors Trust, der wiederum eigene Organisationen hat, die sich Richter heranzieht, die dann nach und nach über verschiedene Gerichte, durch verschiedene Gerichte wandern, sodass sie im richtigen Moment an der richtigen Stelle stehen, um sie dann an den Supreme Court zu besuchen. Charles Koch macht Seminare für Richterinnen und Richter, in denen er marktwirtschaftliche Prinzipien lehrt, seit den 70er Jahren. Seitdem unterwandert dieser Mann das amerikanische Rechtssystem. Also, das sind jetzt ein paar kleine Beispiele.
Auch neidlos anerkennen, faszinierend, was für ein langer Atem.
Der Mann ist unfassbar strategisch. Ja? Der ist auch mit Sicherheit hochintelligent. Der hält sich auch selbst für jemanden, der wirklich das Richtige will. Das glaube ich auch. Der ist wirklich so ein bisschen messianisch unterwegs. Auch das Unternehmen ist so ein bisschen sektenhaft geführt. Er hat ganz viele Jahre selber so Indoktrinationsseminare gehalten, wo die Leute dann seine Market-Based-Management-Methoden beigebracht bekommen haben und so. Das ist ein sehr, sehr weitsichtig operierender Stratege. Noch um ein konkretes Beispiel zu nennen. Also es gibt in den USA so eine ganz kleine Gruppe von Physikern, die Naomi Oreskes, Wissenschaftshistoriker, die Merchants of Doubt getauft hat, die Händler des Zweifels, Fred Singer und andere. So eine kleine Gruppe von Physikern, alle ziemlich reaktionär politisch. Die wurden in den 70er Jahren angeheuert von der Tabakindustrie, um den wissenschaftlichen Konsens zu bestreiten über den Zusammenhang zwischen Rauchen und Lungenkrebs. Das war ihr erster Job. Zigarettenindustrie vor Regulierung schützen, weil Rauchen und Lungenkrebs, das wissen wir ja noch gar nicht so genau. Zweifel, es geht immer um Zweifelsäen. Dann als nächstes haben sie Zweifel gesät im Auftrag anderer Branchen am sauren Regen und seiner Schädlichkeit. Dann haben sie immer die gleichen Leute. Dann haben sie Zweifel gesät am Ozonloch und seiner Schädlichkeit. Dann haben sie Zweifel gesät an der Klimakrise. Und das Fred Singer hat bis zu seinem Tod im Jahr 2019 noch behauptet, dass alles Blödsinn. Und dann im Jahr 1990 gab es nochmal einen Rebound, da haben sie dann nochmal die Schädlichkeit des Passivrauchens in Zweifel gezogen.
Also sehr universal gelehrte Wissenschaftler.
Universal gelehrte, immer die gleichen Typen, immer so 5, 6 Physiker, die dann aber auch im Auftrag von amerikanischen Regierungen Berichte schreiben, in denen sowas dann als Faktum verkauft wird. Das sind so die krassesten Manöver.
Du hast gerade gesagt, ne, wenn man drüber redet, klingt das so, als hätte man eine Verschwörungstheorie und läuft vielleicht auch Gefahr, schnell in so eine Aluhut-Ecke gestellt zu werden. Inwieweit ist das eine Herausforderung, Reinhard? Weil du hast ja gesagt, ne, die sind sehr professionell organisiert. Christian hat schon gesagt, die haben sehr viel aus dem Playbook der Tabakindustrie übernommen. Wie benennt man solche Dinge sehr klar, ohne dabei so die Schuldig, also die Mächtigen sind schuld, Narrative zu bestärken, sondern wirklich eben halt einfach komplexe Themen sehr ausgewogen und komplex zu benennen. Also es ist ein feiner Grat, da wirklich dann auch ernst genommen zu werden.
Ich denke, dass man eine Instanz braucht, die als einigermaßen unbeeinflusst Urteile fällen kann über wahrhaftige Kausalketten. Und da sind wir halt wieder bei der unabhängigen Wissenschaft. Es gibt nicht mehr so wahnsinnig viele wirklich unabhängige Wissenschaftler, aber es gibt sie und die sind sich oft einig in der Beurteilung gewisser Kausalketten, was zu was führt. Diese Meinungen finden nicht unbedingt immer das Gehör der Politik, weil dazwischen ganz viele andere Wissenschaftler stehen, die bezahlt sind und andere Meinungen dann dort vermitteln. Also es ist schon wichtig, dass man die Wissenschaft als Verbündete hat, dass man vielleicht auch andere orientierte, auch wirtschaftsnahe in unserem Fall, vielleicht sogar direkt Unternehmer hat, die auch Machbarkeiten in der Umsetzung aufzeigen, dass man sagt, okay, man möchte nicht nach einer Utopie streben, weil das wird einem ja gerne unterstellt, dass eigentlich das wirklich ökologische Handeln wirtschaftlich gar nicht tragbar ist und nicht zumutbar und nicht bezahlbar und dass man dort eben auch nachweislich die Machbarkeiten belegen kann, in einer Ressourcenschonung, die von der Wissenschaft bestätigt wird. Und wenn man das an knackigen Beispielen festmachen kann, dann kann man gewisse Türen öffnen, um dort seine Geschichte, seine Herleitung zu platzieren, aber merkt dann immer, überall da, wo man da reingeht, waren gerade 20 von der anderen Seite und haben schon so viel Zweifel und auch Beeinflussung platziert, dass man es sehr, sehr schwer hat.
Den Ball wollte ich gerade zu dir spielen. Du hast direkt schon eine Antwort auf der Zunge. Ich unterfütter sie vielleicht noch ein bisschen, weil das, was Reinhard beschreibt, ist ja idealerweise hätten wir diese unabhängige Wissenschaft, aber die Wissenschaft ist mittlerweile schon ordentlich in Zweifel gezogen, normale demokratische Selbstverständlichkeiten. Also wie kommt das zu wirklich diesem toxischen Gemenge von allem?
Also das ist auch zum Beispiel sowas, was diese Truppe Fred Singer und Konsorten in den 90ern schon begonnen haben, dass sie angefangen haben, Klimaforscherinnen und Forscher, also die Leute, die ersten IPCC-Weltklimaratberichte geschrieben haben, individuell zu attackieren. Also auf einzelne Leute loszugehen und zu versuchen, sie zu diskreditieren. Das ist eine ganz zentrale Strategie ganz lange gewesen. Mittlerweile glaube ich, also in Deutschland, natürlich haben wir in Deutschland eine Partei, die immer noch die menschengemachte Klimakrise leugnet, und wir haben leider eine weitere Partei, in der immer noch Leute relativ wirkmächtig sind, die auch die menschengemachte Klimakrise leugnen, nämlich die Liberalen. Die andere brauche ich nicht zu nennen, ja, die Rechtsradikalen. Aber die meisten Menschen in diesem Land wissen natürlich, dass es eine Klimakrise gibt, dass die menschengemacht ist und dass es ein Problem ist. Also man könnte jetzt eigentlich sagen, jetzt haben wir es ja hinter uns, also dass die Zeit des Lügens ist vorbei. Aber dann komme ich jetzt auf, das ist das, warum ich gerade so zusammengezogen bin. Also das ist genau das, was Reinhard sagt. Wenn du jetzt eine beliebige Gegenmaßnahme ins Spiel bringst, ist der Igel ist immer schon da, und hat den Leuten erzählt, dass die nicht funktioniert. Wie viele von Ihnen haben schon mal gehört, dass es nicht so ganz klar ist, ob Elektroautos wirklich besser fürs Klima sind? Einmal Hände hoch.
Christian, bitte. Guck gerade ins Studio.
Ja? Okay. Mal ehrlich, Hände hoch. So. Mhm. Ja. Also fast alle Hände sind oben. Ja, natürlich, hat jeder schon mal gehört, man weiß es nicht so. Es ist aber einfach falsch. Ja, es ist nachweislich so, dass Elektroautos besser fürs Klima sind. Noch besser wäre, wenn wir insgesamt weniger Autos hätten. Ja. Aber auch wenn man jetzt einen aktuellen Verbrenner durch ein Elektroauto ersetzt, ist das auf die Lebensdauer gerechnet dann besser fürs Klima. Dieses Narrativ, oder dass man kann Batterien nicht recyceln und so weiter, es gibt immer Dutzende. Zu jedem beliebigen Thema gibt es Dutzende Narrative, die bereits am Start stehen, in dem Moment, in dem die Veränderung wirkmächtig zu werden droht. Ja, und da gibt es ja Aberwitze. Es gibt ja mittlerweile so auf der deutschen Rechten auch so Geschichten wie Windräder trocknen die Landschaft aus. Das sind ja keine Ventilatoren. Ja? Weil der Wind weht ja auch so. Aber es ist nichts zu blöd, um es nicht auch noch reinzuwerfen, weil, das sage ich jetzt als jemand, der im Hauptberuf Desinformationsforschung macht, das Ziel von Desinformation, das primäre Ziel ist ja gar nicht notwendigerweise, die Leute vom Falschen zu überzeugen. Das ist natürlich das Tollste, wenn man das schafft. Aber das Zweitollste, und das reicht auch schon, ist, sie davon zu überzeugen, dass man es eh nicht wissen kann. Weil dann handeln sie eben nicht. Und dann sagen sie, ja, ob das jetzt mit dem Elektroauto so eine gute Idee ist, weil man weiß ja gar nicht, ob es wirklich was fürs Klima bringt. Und das ist das, was man mit möglichst viele verschiedene Narrative streuen.
Das heißt, da ist die Taktik von Klimawandel leugnen hinzu, okay, Klimawandel gibt es, aber Zweifel über das Wie zu streuen und zu sehen.
Wir haben jetzt Gegenmaßnahmen Desinformation.
Ja. Du hast jetzt gerade gesagt, na, schon seit den 70ern, lass uns mal direkt ins Heute und Jetzt gucken und einfach nur zu Anfangs, nicht, dass der Eindruck entsteht, wir würden die Liberalen mit der AfD gleichsetzen, das nicht. Aber ich glaube, es gibt trotzdem ein paar Begriffe, die den Weg von Amerika hierher gefunden haben und eben da dann doch ins Feld geführt haben, wie Planwirtschaft, Ökodiktatur. In deinem Buch beschreibst du, dass das auch ganz bewusstes Framing war.
Ja, also
ich nehme Begriffe ganz explizit, und die werden ja wirklich hier fast überall verwendet.
Ich sage mal ein ganz konkretes Beispiel, was man auch wirklich, das ist auch, stammt schon auch nicht von mir, sondern von einem vielfach ausgezeichneten Rechercheprojekt aus den USA. Ein Teil der Strukturen, in die auch Charles Koch und Exxon und so weiter viel Geld investiert haben, ist das sogenannte Atlas-Netzwerk. Das ist ein Netzwerk aus so libertären Thinktanks, die sehr häufig auch irgendwie immer kräftig dabei waren, die Klimakrise oder die menschengemachte Klimakrise zu leugnen. Und aus diesem Atlas-Netzwerk stammt in den 70ern zum ersten Mal das Narrativ, dass Umweltaktivisten, die sich für irgendwelche Umweltmaßnahmen oder gegen irgendwelche umweltschädlichen Projekte einsetzen, dass die mit Terroristen gleichgesetzt werden. Ja? Und Leute mit Terroristen gleichsetzen, das kommt Ihnen jetzt im Moment allen sehr bekannt vor. Ja? Ist also namentlich Frank Schäffler von der FDP, der im Jahr 2023 immer noch sagt, welchen Anteil der Menschen an der Klimakrise hat, ist das nochmal eine andere Frage.
Ist das der Frank Schäffler, der gerade ein Bundesverdienstkreuz bekommen hat?
Der hat gerade das Bundesverdienstkreuz bekommen.
Vorgestern, oder?
Das ist ein skandalöser Vorgang aus meiner Sicht. Ja. Ein Mann, der ein Institut betreibt, dessen Spender er nicht nennt und so. Also das ist alles an diesem Mann ist eine Red Flag, eine sehr große. Der Mann ist Klimawandelleugner, der Mann ist derjenige, der im Prinzip im Alleingang dafür gesorgt hat, dass die FDP das Heizungsgesetz, auf das man sich schon verständigt hatte, dann bei ihrem eigenen Parteitag doch wieder kassiert hat. Und dieser Frank Schäffler ist auch der, der von Anfang an die Leute von der letzten Generation als Terroristen bezeichnet hat. Und Frank Schäffler, klingt jetzt wieder wie eine Verschwörungstheorie, betreibt das Prometheus-Institut, das lobend erwähnt wurde im Zusammenhang mit dieser Bundesverdienstkreuzverleihung. Das Prometheus-Institut ist ein libertärer Think Tank, wie gesagt, dessen Spender nicht genannt werden. Ein paar Familienunternehmer, sagt er immer.
Ich glaube, wir müssen gleich den Ball wieder zu Reinhard überspielen.
Nein, er kann ja nichts dazu.
Ja.
Dieser Frank Schäffler betreibt dieses Institut und dieses Institut, dieses Prometheus-Institut ist Teil des Atlas-Netzwerks. Mhm. Ja? Also Frank Schäffler, ein wirkmächtiger deutscher Politiker, der mehr oder weniger im Alleingang das Heizungsgesetz letztes Jahr entkernt hat, hängt in einer Struktur, die von Exxon und Koch finanziert wird mit seinem Institut, dessen Spender er nicht nennt. Das ist der Status quo in Deutschland. Und wenn man das einfach nur so sagt, dann sagen die Leute, ja, es ist ja nett. Also das Wort Verschwörungstheorie wurde mir im Zusammenhang mit dieser Aufzählung von Fakten diverse Male vorgehalten. Aber es ist ja gar keine Theorie, ja, Fakten.
Was mich interessiert, Reinhard, jetzt haben wir über ganz konkrete Parteien und sogar konkrete Personen gesprochen. Und ich versuche eigentlich immer nicht ganz so klar auf Personen rumzuhacken, auch manchmal wenn das jetzt gerade sich natürlich auch tagesaktuell so anbietet. Aber wie kommen wir genau daraus, dass diese also die Themen, die so wichtig sind, eben nicht Parteien zugeordnet werden? Also wie kommen wir daraus, dass alles, was irgendwie Grün und Greentech ist, mit den Grünen zu tun hat? Also das ist in der zwei ganz unterschiedliche Bedeutungen von Grün und das brauche genauso gut liberale Gedanken, konservative Gedanken für unsere Zukunft. Und es ist sehr fatal, dass wir irgendwie diese Gräben dazwischen haben, immer das Gefühl haben, sobald man drüber redet, kann man nur aus einer Position einer Partei drüber reden. Wie schafft man das aufzulösen?
Wahrscheinlich hat das auch viel mit Klischees zu tun. Das heißt, grüne Positionen werden oft verortet oder verbunden mit gewissen Preisen und Nachteilen für die Wirtschaft, für die Gesellschaft, für die Freiheit, die bei genauerer Betrachtung so nicht haltbar sind. Das heißt, wenn es bedeutet, sich für die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen einzusetzen, dass dann wir wirtschaftlichen Abstieg in Kauf nehmen müssen, dass wir Freiheitsrechte massiv aufgeben müssten, ja, und dass wir vielleicht sogar soziale Ungleichheit damit irgendwo erhöhen würden, dann sind das auch Argumente, die verschiedenen politischen Lagern dienlich sind, auch als Verteufelungsmechanismus, bei Verteufelungspotenzial. Wenn man aber schaut, dass die ökologische Transformation mit diesen Effekten gar nicht zwanghaft verbunden sein muss, sondern es auch durchaus anders geht und man das herleiten kann, dass es eben nicht schlecht für die Wirtschaft ist und nicht freiheitsberaubend, sondern eben auch, ich sag mal, lebensfroh bereichernd und positiv, solange man es rechtzeitig macht und nicht warten muss, bis, ich sag mal, der Karren so in den Dreck gefahren ist, dass nur mit wirklich großen dirigistischen Einschnitten überhaupt noch das Nötigste gerettet werden kann, dann könnte man das eigentlich so ein bisschen aus dieser politischen Sackgasse rausholen. Weil, ich meine, auch das mit dem Konservativismus. Ich finde es schade, dass Konservativismus heutzutage eigentlich eher bedeutet, dass man das Wirtschaftssystem der 50er erhalten will, anstatt das zu erhalten, was eigentlich das Wertvollste ist, nämlich unsere natürlichen Lebensgrundlagen oder, wenn man es religiös betrachten will, die Schöpfung. Das ist eigentlich das Erhaltenswerte, wird aber in der Praxis ganz anders interpretiert.
Das heißt, könnte man irgendwie so sagen, dass all diese handfesten Interessensvertretungen dafür gesorgt haben, dass wir uns gar nicht mehr wertebasiert unterhalten können?
Ja, es sind andere Attribute zugeordnet worden, die dann gar nicht unbedingt hingehören. Und von denen muss man eigentlich die Kernaufgabe wieder befreien und sagen, man kann die Kernaufgabe erreichen, ohne diese spezielle Art von Preis zu zahlen. Ja, nicht den Verzicht in die Richtung, die von den jeweiligen Parteien dann verteufelt wird.
Es ist vielleicht nochmal, um auf deinen Punkt von eben zurückzukommen. Also was diese Framing-Themen angeht, in den USA ist es ein bisschen anders als bei uns. Aber in den USA war zum Beispiel auch wieder Koch mit seinem Spendernetzwerk ganz zentral dabei. Als Barack Obama die für europäische Verhältnisse absolute Selbstverständlichkeit einer allgemeinen Krankenversicherung eingeführt hat in den USA, haben die Republikaner, übrigens wiederum die Talking Points stammten aus dem Koch-Netzwerk, gesagt, das ist Sozialismus. Also wir leben alle, hier wussten wir alle gar nicht, wir leben alle hier im Sozialismus, weil wir haben in Europa natürlich selbstverständlich Krankenversicherung. In Deutschland ist dieser Begriff Sozialismus fällt auch immer mal, Ökosozialismus und so weiter. Jedes Mal, wenn jemand irgendwas verändern will, ist Ökosozialismus. Und der andere Begriff, der ganz oft fällt, wenn man irgendwie tatsächlich einen Anflug strategischen Handelns in der Politik sich anbahnen könnte, reden deutsche Politiker immer gern von Planwirtschaft. Ja, jedes Mal, wenn jemand einen Plan hat, ist das Planwirtschaft. Ne? Und Reinhard, also ein Unternehmer, der nicht dieses Jahr sagen kann, mein Plan fürs nächste Jahr ist folgender, der kriegt irgendwann mit seinen Anteilseignern unter Umständen Probleme. Ne? Und man sagt, nö, ihr Plan ist für mich eigentlich kein Thema, weil das ist ja Planwirtschaft dann. Ja? Aber so wird in Deutschland, also das ist das intellektuelle Niveau, auf dem wir operieren in Deutschland. Also ich meine, ich kann jetzt Politiker aufzählen, die alle im Zusammenhang mit dem Heizungsgesetz, in dem nur drin steht, 65% der Heizwärme muss künftig erneuerbar erzeugt werden. Das ist die Regel, die da drin steht. Das ist Ordnungspolitik. Das hat wirklich nichts mit Planwirtschaft. Planwirtschaft ist eine Wirtschaft, in der eine zentrale Stelle, das Zitat aus dem Wirtschaftslexikon, das gesamte wirtschaftliche Handeln zentral kontrolliert und dirigiert. Und das kann Robert Habeck nicht. Ja? Und das wird er auch niemals können. Aber das Framing, da bin ich völlig verrannt, das Framing ist immer, es wird immer auf Strohmänner eingeschlagen. Also das, was die anderen wollen, ist politisch das, was ihr alle auf gar keinen Fall wollt. Deswegen macht das lieber nicht.
Und ich glaube, das Fatale ist ja, dass wir eigentlich wirklich die unterschiedlichsten Perspektiven brauchen. Also wir brauchen nicht nur Nachhaltigkeit, wir brauchen eine starke Wirtschaft, wir brauchen Vielfalt, wir brauchen Unternehmertum, weniger Bürokratie, wir brauchen klaren Wettbewerb. Aber ich finde, ein Zitat, an dem man das gut festmachen kann aus deinem Buch, ich lese mal kurz eine Stelle vor. Diese Achse des Öls markiert die zentrale Konfliktlinie des 21. Jahrhunderts. Die Frage, auf welcher Seite stehst du, betrifft in Wahrheit längst nicht mehr primär rechts oder links, konservativ oder progressiv, auch wenn insbesondere die Rechte weiterhin so tut, als sei das der Fall. Es geht um die Frage, stehst du auf der Seite des Überlebens oder willst du am Untergang verdienen? Würdest du dem so zustimmen? Würdest du das so stehen lassen, Rainer?
Ich fürchte, ja. Ist natürlich maximal zugespitzt. Aber das hat auch damit zu tun, dass man denkt, wenn man etwas Unrechtes tut, aber sich in einer Mehrheit, Meinungsmehrheit wähnt, dann ist es ja eigentlich vielleicht gar nicht mehr so unrecht, weil so viele Kollegen, die das ähnlich sehen, die können sich ja nicht alle irren. Und deswegen ist es heutzutage natürlich für die Prokrastinatoren, die alles verschleppen und verlängern und den Wandel, den notwendigen Bremsen irgendwo sehr bequem zu sagen, naja, wenn ich mich so umgucke, ne, in meinen Bezugsrahmen, in meiner Blase und so, da kriege ich sehr viel Bestätigung. Und das geht ja über alle gesellschaftlichen Instanzen bis zu Teilen der Wissenschaft und großen Teilen der Politik. Und dann ist es halt so, dass man sagen kann, nee, also wir haben uns das verdient, erstmal das auszukosten, was wir uns hart erarbeitet haben in der alten Welt. Und das machen wir auch jetzt mit Inbrunst und durchaus mal länger. Und dass das mit Konsequenzen verbunden ist, die Freiheitsrechte, die Lebensqualität und die Chancen anderer Personen danach massiv einschränkt, das muss man ja nicht so sehen, weil meine Kollegen sehen das auch erstmal nicht so in dem Bezugsrahmen. Und dann kann das alles irgendwie, kann man damit noch vermeintlich oder einigermaßen ruhig schlafen mit so einer Einstellung, obwohl es tatsächlich um die Entscheidung geht, ist man auf der Fossilseite, macht den Planeten weiter kaputt, und zwar spürbar jetzt schon, oder eben nicht. Aber diese Fragestellung, die stellt sich einem nicht, wenn man in einem ganz anderen Umfeld ist, was einem immer noch sagt, ja, ist doch Common Sense, ja, ist doch eigentlich okay. Da sind andere nette Menschen auch drin in dem Umfeld, die meinen dasselbe, die können doch nicht auch böse sein.
Ich merke mit der Zeit, ich habe ja versprochen, wir kommen Richtung Lösung. Da muss ich mir langsam in diese Richtung einbiegen. Aber ich habe noch eine kurze Frage. Du merkst ja wieder, was du sagen wolltest.
Ich habe noch ein Beispiel, um das noch
zu illustrieren. Oder ein ganz schnelles Beispiel, ja.
Also, weil da steht, rechts oder links ist nicht die zentrale Achse. Das kann man in Deutschland kann man das ja sehr schön sehen. Also, weil es gibt zum Beispiel einen Punkt, beim Thema Wärmepumpe, beim Thema Verbrennungsmotor, können sich problemlos einigen, Frank Schäffler, Matthias Döpfner, der Chef von Springer, Jens Spahn und Friedrich Merz von der CDU, wobei Friedrich Merz hat jetzt gerade sein Herz für die Wärmepumpe entdeckt aus irgendwelchen Gründen, und Sarah Wagenknecht. Ja? Und Sarah Wagenknecht gilt ja immer noch als links. Ja, war früher hat die kommunistische Plattform geleitet bei der Linken und so weiter. Warum findet Sarah Wagenknecht auch Wärmepumpen blöd und Verbrennungsmotoren toll? Weil Russland von Öl und Gas lebt. Ja? Und Sarah Wagenknecht, wie andere Politikerinnen ihrer Couleur, Putin ist da ja sehr promiskuitiv, ja? Das ist egal, er schmiert die Rechten genauso wie die Linken, wenn sie da sein Geld nehmen. Bei Sarah Wagenknecht ist es schwer nachzuweisen, bei anderen sind die Geldflüsse relativ klar. Aber wer für Russland ist, ist für fossile Brennstoffe. Und dann spielt rechts oder links gar keine Rolle mehr. Ja, also es ist nicht links für erneuerbare Energien zu sein per se. Es ist einfach nur vernünftig. Und wenn man dagegen ist, dann kann das möglicherweise damit zu tun haben, dass man bestimmten Leuten zuarbeitet, deren Geschäftsmodelle in Gefahr sind.
Eine Sache wollte ich noch rausholen, bevor wir Richtung Lösungsstrategien gehen. Wenn du sagst, es geht eigentlich darum, mache ich das Geschäft noch mit fossilen oder mache ich das Geschäft eben mit anderen, mit transformativen Geschäftsmodellen, mit neuen Technologien und denke dabei genauso wirtschaftlich, genauso konservativ oder liberal, wie es andere tun, aber orientiere mich einfach an einer anderen Technologie. Mhm. Wie gefährlich ist es jetzt schon, eben so sehr an diesen in dem letzten Jahrhundert bewährten Geschäftstechnologien festzuhalten? Also ich meine, eine Heizung noch zu verkaufen, ist ja erstmal legitim, wenn der Umsatz stimmt. Aber quasi, wie gefährlich ist das, je länger wir diese Transformation hinauszögern für unseren Wirtschaftsstandort?
Naja, also wir haben ja in Deutschland in den letzten 20 Jahren schon, sagen wir, den einen oder anderen Technologieschritt bereits verpennt. Ja? Also wir bilden uns ja immer noch ein, wir seien irgendwie in jeder Hinsicht Hightech-Land, aber also bekanntlich gibt es kein einziges deutsches Internet- oder europäisches Internetunternehmen von Relevanz. Es gibt ein einziges deutsches Softwarehaus von internationaler Relevanz, das ist immer noch SAP. Wir haben im Prinzip die komplette digitale Technologie, die es in diesem Land mal gab, ohne Not aus der Hand gegeben. Wir haben unsere eigene erneuerbare Energienbranche im Jahr 2011. Peter Altmaier hat sich damals gefreut, unser Gesetz wirkt, der Solarausbau bricht ein, ja. Absichtlich, mutwillig abgewürgt. Mit der Windenergie haben wir es so ähnlich gemacht. Also wir haben in den letzten Jahrzehnten zum Teil aus Bräsigkeit und zum Teil im Dienste von Leuten, die gerne weiter Kohle abbauen wollten, eine kapitale Fehlsteuerung nach der anderen hingelegt. Das ist mittlerweile für die deutsche Wirtschaft existenzbedrohend. Und existenzbedrohend ist nicht Deindustrialisierung, weil der Strompreis zu hoch ist oder so, sondern existenzbedrohend ist, dass wir halt im Moment jetzt wieder eine Automobilindustrie haben, die jetzt eigentlich doch ganz gerne noch mal lieber noch 20 Jahre das machen möchte, was sie so gut kann. Aber der Markt für Verbrennungsmotoren weltweit schrumpft seit 2017, also seit 7 Jahren. Und der Markt für Elektroautos, der wächst seit 10 Jahren exponentiell, also immer schneller. Es gibt eine Kurve, die geht so und eine Kurve, die geht so. Und deutsche Politik und Wirtschaft wetten im Moment auf diese. Ja? Und das ist eher nicht so schlau einfach, also strategisch. Und das ist eigentlich müsste das auch jedem klar sein. Aber da gibt es ein tolles Buch von Clayton Christensen, ja. The Innovator's Dilemma, in dem er das in einer ganz anderen Branche nachzeichnet, woran das liegt. Manager verdienen halt lieber gerne noch weiter Geld mit dem, was sie können. Das ist ein Problem.
Reinhard, wie kriegen wir die Menschen auf diese Kurve rüber? Also welche Hebel, welche Mittel siehst du, die zur Verfügung stehen, um darauf hinzuwirken, die Leute wirklich
also dazu zu begeistern,
ihre Werteeinstellung einfach nur auf andere Technologien anzuwenden?
Das eine ist natürlich, dass man sagt, okay, die Situation ist schon so verfahren, dass man jetzt einfach dirigistisch hart dazwischen gehen muss, weil es hat ja nichts anderes geholfen bisher. Das grundsätzliche Problem, das ich mit hartem Dirigismus habe, muss ich ganz offen sagen, ist auch ein psychologisches, weil Zwang erzeugt Reaktanz und Ausweichverhalten, weil Leute lassen sich ungern zwingen oder drängen. Aber Leute lassen sich gewinnen, wenn sie dafür einen eigenen persönlichen Vorteil erkennen, auch im Wirtschaftlichen. Und deswegen habe ich mich auch gefragt, wo gibt es denn überhaupt noch Einflussstellen, bei denen auch nicht nur Familienunternehmen, sondern es gibt ja auch große Konzerne, die auch sehr wirkmächtig sind, wie weit die überhaupt noch steuerbar sind und auf irgendwas reagieren, weil mit irgendwelchen Vorschriften, dass die am besten irgendwelche Gesetze und Verordnungen umgehen, weil sie da Stäbe haben, mit denen sie das dann irgendwie genau feinjuristisch so umgehen können, dass man das Fehlverhalten noch nicht mal nachweisen kann, so am Ende ein bisschen wie Cum-Ex. Das ist deren Ding, Verordnungen zu umgehen und sich dann über Lobbypolitik dann nachträglich wieder eine Genehmigung zu holen dafür. Aber es gibt wirtschaftliche Hebel, wo die sehr empfindlich sind. Und nach meinem Dafürhalten, und das habe ich selber mal mitgekriegt, als ich versucht habe, selbe grüne Aktien zu kaufen. Und es ist gar nicht so leicht, echt grüne Aktien zu kaufen.
Das ist eine Anekdote, die du auch in deinem Buch beschreibst.
Das ist eine Anekdote da drin.
Also leider amüsant ist, ja.
Allerdings, und das ist ein Tatsachenbericht, nach welchen hanebüchenden Kriterien Analysten denn einschätzen, ab wann eine Aktie grün ist, in der Ultrakurzzusammenfassung, die wollen einfach nur, dass die normalen Standard-Blue-Chips, so die üblichen Werte, die eh alle im Portfolio drin haben, auch jetzt ein grünes Mäntelchen übergehängt bekommen dürfen, damit es da keine Abwertungen gibt von dem eh schon da Portfolio, was sie haben. So, und da ist jedes Mittel recht.
Ja. Wir haben zwar nicht mehr, wir sind schon in der Einflugschneise, aber ich finde die Anekdote ist einfach so lustig. Lass sie uns zu schnell zusammenfassen. Ich glaube, 2016 bist du zum ersten Mal
also zu einer in der Ultrakurzzusammenfassung. 2012 habe ich angefangen, eine Deutsche Bank, habe gesagt, okay, ich will grüne Aktien, machen wir Vorschläge. Da kamen die mit einer Liste, da stand das nachhaltigste Unternehmen in Fast Moving Consumer Goods, Procter & Gamble. Und da dachte ich, oh, von denen haben wir doch schon mal was gehört. Ja. Wie kommt der denn? Das ist der ExxonMobil, der
harte Worte.
Wertfrei. Ja. Ich muss aufpassen, ich darf keine Wettbewerber herabsetzen, bin im Wettbewerbsrecht. Naja, auf jeden Fall habe ich gesagt, wie kommt der denn da drauf? Das überrascht mich so ein klein wenig. Und dann hat er tatsächlich gesagt, ja, also will ein bisschen drin, schwierig, aber wir haben ja ganz tolle Analysten, also ich sag schon, gut, wir haben Tatsache eine Stichwortsuche bei Google gemacht, welches Unternehmen wie oft den Begriff Nachhaltigkeit oder Sustainability in seinen Veröffentlichungen hatte. Und das Unternehmen, was am oftesten diese Begriffe erwähnt hatte, war top of the list. Und da habe ich gesagt, habt ihr geguckt, ob auch nicht oder non davor stand oder so? Nö. Aber das war die Expertise. Und dachte ich, das kann ja wohl nicht wahr sein. 4 Jahre später nochmal dasselbe Spiel sagt, okay, jetzt müsst ihr doch schlauer geworden sein. Was habt ihr denn jetzt gemacht? Ja? Ergebnis war, also wir haben da ganz tolle, ne, top of best of the class, best of the class group, weil wir haben die ganzen nicht nachhaltigen aussortiert mit Blacklist-Kriterien. Und hat gesagt, okay, wie viel habt ihr aussortiert? Ja, schon so 33%. Von wem? Eier von den Blue Chips. Und wie habt ihr die aussortiert? Naja, also wir haben 5 Kriterien, sind wir ganz stolz. Und was sind die? Kinderarbeit, Drogenhandel, Waffenhandel damals noch. Damals war das noch nicht sustainable. Heute ist es vielleicht sustainable wegen Sicherheit. Ich weiß es nicht. Und schwere Fälle von Fraud. Und das letzte war irgendwie, das fünfte fällt mir jetzt nicht mehr ein, Waffen, Drogen. Atomindustrie. Mhm. Atomindustrie war auch noch. So, das heißt, wenn man jetzt nicht irgendwie bei den ganz, ganz schlimmen Verschmutzern war, da war man best of class und war gleichzeitig sustainable. Und weil das schon ein anderer Anlageberater war, wusste der nicht, dass wir Procter schon kennen. Deswegen hat er schon wieder auf der Liste Procter top gehabt. Mhm. Und der letzte Anlauf war dann gar nicht mehr so lange her. Das war 2017, 2018. Da haben wir gesagt, nee, wir haben jetzt Whitelist-Kriterien. Und da kriegt man auch Bonuspunkte, wenn man etwas Gutes tut. Und dann war auch nicht mehr Brock da oben, sondern einen anderen, den wir kennen, Ecolab, ein Wettbewerber von uns bei im Professional B2B-Bereich. Und er hat gesagt, ach, wie hat der das geschafft? Ja, der hat, also erstmal war er nicht bei den Blacklist-Kriterien und er hat Positivkriterien, er macht Water Purification. Klingt ja toll. Und sagt, jetzt frage ich mal einen meiner zwei Ecolab-Ex-Mitarbeiter, die jetzt bei uns arbeiten, was denn da dahinter steckt. Und die Antwort war, ja, die haben vor kurzem eine Firma namens Nalco gekauft und die ist bekannt, das kann man innerhalb von wenigen Sekunden irgendwie googeln, dass die aus komplett verseuchtem Frackingwasser halbverseuchtes Frackingwasser machen und aus komplett atomar verseuchtem Kühlwasser halbverseuchtes Kühlwasser. Und das ist Water Purification und so haben die es top of the list geschafft. Dann habe ich dem Analysten gesagt, ja, aber schauen Sie mal, Sie können doch nicht irgendwie nur von Totalschmutz zu Dreiviertelschmutz fängt, dann sagen top of the list. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Dann hat er sich so provoziert gefühlt irgendwann, dass er gesagt hat, aber Herr Schneider, Sie müssen das doch relativ sehen, weil das ist doch eine Verbesserung. Dann habe ich gesagt, ja gut, nach der Logik, wenn man das relativiert mit der Moral, ist der Doppelmörder im Vergleich zum Massenmörder, voll der Ethiker. Ja? Das ist ein bisschen so mit der Benchmark, habe ich da ein bisschen ein Problem. Und dann hat er mir ins Gesicht gesagt, aber wir können es doch nicht besser, weil wenn wir da genau hinschauen, dann ist es doch so, dass immer bei der Nachhaltigkeit, wenn man genau hinschaut, das doch eigentlich gefaked ist. Dann habe ich ihn rausgeschmissen. Und das lange Rede, kurzer Sinn, es ist eine Verbrämung, wie derzeit Aktien ein grünes Häkchen verpasst wird über ESG-Kriterien. Und die Lösung wäre eigentlich, dass man sagt, wir machen so wie im Steuerrecht. Das heißt, überall da, wo man aufgrund einer Selbstdeklaration wie derzeit, so wir machen Water Purification, machen tolle Dinge behauptet, und man weiß normalerweise, dass die Selbstdeklaration eher so ein bisschen kreativ und nicht unbedingt wahrhaftig ist, wie wenn man eine Steuererklärung macht mit einem guten Steuerberater an der Seite und weiß, es gibt nie eine Prüfung, eine Steuerprüfung, wird man sehr kreativ. Dann muss man sagen, okay, wir schicken unabhängige Nachhaltigkeitsexperten der jeweiligen Branche dahin, um mal zu überprüfen, wo sind denn deren Hauptwertschöpfungshebel, was ist deren eigentliche, ja, Tätigkeit mit den Hauptfaktoren, wo sie potenziell nachhaltiger werden können, gemessen an Best Practice. Und wenn man über diese Experten ein Audit macht vor Ort und dann wie bei einer Steuerprüfung mal guckt, wie weit sind die denn von Best Practice tatsächlich an deren tatsächlicher Wertschöpfung, Kernwertschöpfung entfernt, dann kann man sagen, okay, die gehören an Pranger gestellt. Und dann gibt's halt für die Analysten ein klares Zeichen, die Aktie abzuwerten, und zwar massiv. Und da ist sogar jedes Großunternehmen sehr, sehr sensibel, weil das die finanziellen Konditionen sind für Investitionen. Das heißt, wenn Investitionen plötzlich doppelt so teuer werden, dann möchte man das unter jedem Umstand vermeiden. Daran haben aber Analysten kein Interesse, diese Wahrhaftigkeit zu erzeugen, weil dann umfangreiche Bankenportfolios komplett umbewertet werden müsste. Da hat mir der Analyst gesagt, Herr Schneider, wenn wir das so machen würden, das könnte ja funktionieren, würde ein bisschen was kosten. Aber wer kann denn das wollen? Wer kann denn das wollen? Ja. Da würde ja ganzen Aktienportfolios ganz anders aussehen. Und deswegen wird es nicht gemacht.
Ich glaube tatsächlich, die wichtigsten zwei Worte im Zusammenhang mit allem, worüber wir hier reden gerade, ist Stranded Assets. Ja? Also Dinge, die, wenn man ehrlich wäre, plötzlich nichts mehr wert sind. Zum Beispiel das deutsche Gasnetz. Ist dann halt nichts mehr wert, wenn keiner mehr eine Gasheizung hat. Weil 100% der deutschen Haushalte bereits an das Wärmepumpennetz angeschlossen sind, was viele nicht wissen. Ne? Weil der Strom ja aus der Steckdose
jetzt
kommt.
Jetzt kann man natürlich sagen, na, Reinhard, Reinhard hat leicht reden, weil der hat schon sein recht gut dastehendes Unternehmen. Und ich würde mal sagen...
Was heißt hier recht?
Recht gut. Also er hat sein schon auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft ausgerichtetes Unternehmen, aber wir sind halt noch ein großes Stück da weit davon entfernt. Und man muss ja auch irgendwie diese Transformationsleistung würdigen oder einen Ausgleich schaffen. Und wenn man das noch größer denkt, ne, bei Unternehmen geht das vielleicht noch einfacher, aber es gibt ja auch manche Staaten weltweit, du hast vorhin schon, ne, ein paar Autokratien genannt, die halt ein großes Interesse daran haben. Wenn 80% deren Einnahmen von Öl abhängt, haben die halt recht wenig Lust, sich zu transformieren. Also was braucht es, um da Anreize zu schaffen?
Also,
ist das lösbar?
Das ist ein ganz schwieriges Problem. Ja, wir, also es gibt da den Begriff Carbon Bubble. Es gibt ein gigantischer Teil der dessen, was im Moment noch hoch bewertet wird, muss wertlos werden, wenn wir überleben wollen. So hart muss man das sagen. Ja, das Öl muss im Boden bleiben, das Gas muss im Boden bleiben, die Kohle muss im Boden bleiben. Und da wird es Leute geben, für die das sehr schmerzhaft ist. Der saudische Ölminister hat im Jahr 2022 noch gesagt, wir machen weiter bis zum letzten Mann, wir holen auch noch das letzte Kohlenwasserstoffmolekül aus dem Boden. Das ist der Plan von Saudi-Arabien. Gleichzeitig ist es so, also ganz blöd sind auch natürlich auch die Saudis und die Emirate und so weiter nicht. Die investieren alle ja auch mächtig in erneuerbare Energien. An der King Abdullah University in Saudi-Arabien ist eine der weltweit führenden Forschungsgruppen für Photovoltaik, Wasser, Silizium, Perovskit, Photovoltaikzellen. Die immer zu, sie haben so ein Weltrekordrennen laufen mit dem Helmholtz-Zentrum in Berlin. Die schlagen sich immer gegenseitig bei der effizientesten Solarzelle immer wieder abwechselnd. In Dubai gibt es Masdar, einen großen erneuerbaren Energieerzeuger. Und trotzdem, fand ich sehr entlarvend, haben bei der letzten COP in Dubai Saudi-Arabien und die OPEC versucht, aus dem Abschlussdokument die Formulierung, wir, die Weltgemeinschaft, strebt an, die erneuerbaren Energien bis 2030 zu verdreifachen, diese Formulierung aus dem Abschlussdokument rauszuhalten. Also es geht jetzt nicht mehr nur darum, dass man sagt, nicht so laut sagen darf, dass Öl und Gas das Problem sind. Das wollten sie natürlich auch wieder raushalten. Diesmal haben sie es zum ersten Mal nicht geschafft. Sondern es geht auch darum, die Konkurrenz, an der man selber auch mitarbeitet, klein zu halten. Und aber jetzt aber dazu, ja, auf deine Antwort, Frage zurückzukommen. Also im Grunde müsste man diesen Staaten, ich glaube, die Nationalstaaten sind die, Exxon ist mir relativ egal. Ja? Also wenn die Anteilseigner von Exxon alle schwere Verluste machen, das ist mir komplett Wumpe. Ja? Der Chef von Exxon hat vor 2 Jahren noch gesagt, wir bleiben bei dem, wir bauen nicht erneuerbare Energien aus, wir bleiben bei dem vor Anker, was wir am besten können. Und wenn die Welt überleben soll, muss Exxon an diesem Ankerplatz halt sinken. Das ist mir egal. Aber bei Russland, Saudi-Arabien, andere Staaten, also wie kann man nicht sagen, das ist euer Problem, ihr geht jetzt unter. Also muss man ihnen rechtzeitig signalisieren, wir meinen das jetzt ernst und das passiert jetzt wirklich. Und wir sind auch bereit, mit euch zusammenzuarbeiten, um euch eine Brücke zu bauen. Das bedeutet aber auch, dass ihr eure gigantischen Erlöse, die ihr der Tatsache verdankt, dass wir nie euch zur Rechenschaft gezogen haben für die Schäden, die eure Geschäftsmodelle bereits jetzt anrichten, ihr müsst euren Beitrag leisten. Ja? Ihr habt echt viel Geld damit verdient, dass ihr den Planeten für uns alle kaputt gemacht habt. Und jetzt müsst ihr auch ein bisschen bluten. Ja? Vielleicht nicht so bluten, dass ihr alle insolvent geht, aber ihr müsst jetzt beginnen, Teil der Lösung zu werden. Und das kann man aber natürlich nur machen, wenn man glaubwürdig versichern kann, dass man bereits Alternativen hat, die auch funktionieren. Und deswegen, wir wissen ja jetzt schon, wie es geht. Ja? Mhm. Wir wissen, dass erneuerbare Energien sind jetzt die billigste Form, auf dem Planeten Erde Strom zu erzeugen. Ja? Die billigsten neuen Elektroautos in China sind billiger als die billigsten Verbrenner. Die Preise für Speichertechnologien fallen im Moment so schnell, dass es in Deutschland bald Unternehmen geben wird, die nichts anderes machen als große Batterien hinstellen, Strom kaufen, wenn er billig ist, und ihn wieder verkaufen, wenn er teuer ist. Es ist alles in vollem Gange. Ja? Wir haben lauter Exponentialkurven, die alle in der richtigen Richtung laufen. Das heißt, dieses, was machen wir mit dieser Carbon Bubble als internationale Gemeinschaft oder was davon übrig ist, ist wahrscheinlich das drängendste Problem der nächsten 10 Jahre. Mhm. Nur es spricht halt niemand drüber, ne? Mhm. Weil man ja die ganze Zeit immer noch so tut, als irgendwie vielleicht so in so einer schrödingerischen Parallelwelt können wir doch irgendwie so weitermachen wie bisher.
Ich merke, wir haben noch 5 Minuten offizielle Zeit. Ich glaube, wir werden überziehen. Ich habe mir das schon gedacht mit euch zwei, dass es ein bisschen länger gehen wird. Aber wir wollen auf jeden Fall noch Fragen aus dem Publikum rannehmen, auch aus dem Stream. Schickt die Fragen gerne im Chat. Sie landen bei mir auf dem iPad und dann baue ich sie in 5 Minuten ungefähr mit ein. Damit ihr ein bisschen Zeit habt, die Fragen zu sammeln, eure Gedanken. Also schreibt die Fragen jetzt schon. Gerne auch kritische Nachfragen, dafür sitzen wir ja hier. Enden wir mal als Vorlage mit einem Zitat aus deinem Buch, Reinhard. Du schreibst, optimal ist eine Balance zu der Frage quasi, ne, wie kommen wir jetzt als Gesellschaft vorwärts bei diesen Themen. Optimal ist eine Balance zwischen ausgeprägter Freiheit, die aber mit Verantwortung einhergeht und einem hohen Maß an Orientierung auf Basis kompetenter und vertrauenswürdiger Expertise. Was braucht es, um dahin zu kommen?
Es braucht das Primat der unabhängigen Wissenschaft, weil Wissenschaft ist nicht unfehlbar, aber Wissenschaft hat einen eigenen Überprüfungsprozess schon mit eingebaut, nämlich Hypothesen dann auch über Experimente zu bestätigen oder weiterzuentwickeln oder beziehungsweise zu verwerfen und die nächste dann aufzustellen, die dann besser ist. Und über den Weg könnte man sehr wohl Klarheit über die Verhältnismäßigkeit verschiedener Auswirkungen unseres Tuns herstellen, wenn halt die Ablenkung nicht so groß wäre. Dazu gehört natürlich diese Offenheit, sich dieser unabhängigen Wissenschaft zuwenden zu wollen. Und zur Offenheit gehört auch Angstfreiheit. Das heißt, da wo Ängste geschürt werden, dass man große Verluste erleidet, wenn man irgendwo mal zuhört, was denn eigentlich passieren kann bei verschiedenen Verhaltensweisen, dann möchte man normalerweise immer in einem angstbelasteten Zustand an eher dem Bewährten festhalten und erstmal sagen, nee, ich bleib mal beim Überschaubaren und ich tu mal meinen kleinen Bubble irgendwie schützen und mach mal so weiter wie bisher und solange es irgendwie geht. Und diese Angstbefreiung, das ist halt eine große Aufgabe, aber man kann es versuchen über Aufklärung und das ist natürlich die Frage, ab wann die Zeit reif ist, dass Menschen auch diese üblichen Narrative, die immer wieder wiederholt werden, auch von den politischen Parteien, was für Einschränkungen mit der ökologischen Transformation zwanghaft jetzt dabei sind, dass man die überwindet, vielleicht weil man auch sagt, naja, okay, also man merkt auch unmittelbar, dieses einfach trotzige Verharren, das klappt nicht mehr, weil man nicht nur sagt, okay, mein Keller ist jetzt diesmal nicht vollgelaufen beim letzten Starkregenereignis, sondern man merkt, oh verdammt, jeder kennt einen, den es persönlich getroffen hat. Mhm. Ja, oder man ist selber dran und sagt, es muss sich sowieso was ändern. Und wenn sich sowieso was ändern muss, wem können wir dann noch am meisten vertrauen? Das kann die Wissenschaft sein. Das können auch auf einem niedrigeren Level, wer nicht so wissenschaftsaffin ist, auch Unternehmen sein, selbst Familienunternehmen, die nachgewiesen haben, dass sie dieses Vertrauen sich auch legitim erarbeitet und verdient haben, weil sie bisher einfach einen tollen Record haben, der nicht Skandale und der wirklich belastbaren Herleitung ihrer Wirkungsmechanismen zugunsten der Ressourcenschonung. Und das ist etwas, was sogar ökonomisch Erfolg haben kann, wenn sie es rumspricht.
Ich habe noch einen anderen Hebel. Darf ich dir noch kurz...
Ich habe zwei Quizfragen
noch. Was schätzen Sie mal im Kopf? Wie viel wird jeden Tag mit Öl und Gas verdient? Nur mit Öl und Gas. Gewinn. Nicht, sagen Sie nicht laut. Wenn Sie das Buch schon gelesen haben, dürfen Sie nicht mitmachen. Wie schätzen Sie mal im Kopf, ja? Die eine Frage, also wie viel wird jeden Tag mit Öl und Gas verdient von allen Petrostaatenkonzernen zusammen? Und die andere Frage ist, wie viel Subventionen, explizite Subventionen, sind im Jahr 2022, ist die letztes Jahr, für die es diese Zahlen hart gibt vom Internationalen Währungsfonds, in fossile Brennstoffe geflossen, weltweit, global, explizite Subventionen, auch bei uns. Ne, sowas wie Dieselprivileg, Agrardiesel, Dienstwagenprivileg und so weiter. Antwort 1 ist 3 Milliarden Dollar. Jeden Tag, 365 Tage im Jahr seit 50 Jahren. Wie viele von Ihnen hatten das richtig? Ja, ein paar Hände sind so 3, 4. Jetzt kommt die andere Zahl. Das ist ungefähr 1 Billion Dollar im Jahr. Also 1.000 Milliarden Dollar, ein bisschen mehr noch, 1.000 Milliarden Dollar im Jahr. Die expliziten Subventionen für fossile Brennstoffe weltweit im Jahr 2022 lagen bei 1,3 Billionen Dollar. Also eine Branche, die 1 Billion Dollar Gewinn macht, bekommt dafür 1,3 Billionen Dollar explizite Subventionen. Wenn man das einmal weiß, ja, also es ist überhaupt, die Diskussion ist überhaupt nicht mehr, ob das irgendwie wirtschaftlich sinnvoll ist, aus Öl und Gas auszusteigen. Es ist jetzt schon wirtschaftlich absolut sinnlos, mit diesem Quatsch weiterzumachen. Mhm. Ja? Weil wir schenken 300 Milliarden on top nochmal zu und den kompletten Gewinn, den bezahlen Steuerzahler weltweit, der mit Öl und Gas gemacht wird. Wenn einem das klar ist, dann muss man eben ein bisschen sauer werden dann irgendwann.
Man kann sauer werden, aber man kann gleichzeitig auch sehen, also Geld ist eigentlich da. Wir müssten es genau. nur umwidmen.
Man muss es nur den falschen Leuten wegnehmen.
Ja. Ich schaue mal gerade hier auf meinem Handy rein, was an Zuschauerfragen oder Hinweisen kam. Es kam erstmal auch einfach nur ein paar Plädoyers oder Meinungen. Eins von Patrick, der schreibt, wir brauchen neue positive Narrative der Lösung und Machbarkeit als Gegengewicht zu all dem, das geht ewig so weiter, Populismus. Mhm. Ludwig ergänzt noch, Machbarkeit ist wichtig, da würde Reinhard bestimmt beistimmen, nicken. Was gibt es noch? Konkrete Frage, wie soll der Fachkräftemangel überwunden werden? Weil egal, um was es geht, ob es PV installieren oder mit neuen Dingen überhaupt kommen, hängt alles von Fachkräften ab. Also wenn ihr jetzt die Antwort wisst, dann haben wir ein großes Problem in Deutschland gelöst. Aber
naja, natürlich kann ein Unternehmen jetzt nicht von jetzt auf gleich den Mangel an Angebot an Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt lösen. Aber man kann etwas tun, um die wenigen Fachkräfte, die am Markt sind, für sich zu gewinnen als Unternehmen. Und wenn viele das tun, dann ist das auch für diese Fachkräfte dann so attraktiv, dass es sich wieder auch mehr lohnt, vielleicht Fachkraft zu werden und seine Arbeit auf dem Markt zur Verfügung zu stellen. Und naja, das mit den Fachkräften ist ja nicht nur so, dass die einfach nur Homeoffice wollen und möglichst viel Geld für möglichst wenig Arbeit, sondern die Frage des glücklichen Lebens spielt am Ende doch eine gewisse Rolle. Und das hängt ja nicht allein vom Geld ab, sondern das hängt auch von Zugehörigkeit, von positiven Erleben von Gemeinschaft, von Sinnhaftigkeit, von Zielen, auf die man stolz sein kann, auch ja Bezugsgruppen, denen man nicht irgendwie fremde Narrative erzählen muss, sondern erzählen kann, was man selber beiträgt, nachweislich zur Lösung. Mhm. Und von daher, es kann auch helfen, dass man attraktive Bedingungen für Fachkräfte jenseits des rein monetären zur Verfügung stellt, um Fachkräfte anzulocken, weil wo die Nachfrage steigt und dann das einfach toller ist, für die Fachkraft zu sein, dann kommen vielleicht irgendwann auch ein bisschen mehr nach. Obwohl wir natürlich nicht die ganze Demografie auf den Kopf stellen können, aber Arbeitsmarkt ist auch was von Angebot und Nachfrage.
Was ja durchaus auch ein ganz wichtiger Aspekt der Nachhaltigkeit ist, nämlich das S in ESG, der sozialen Nachhaltigkeit, all die Themen, die du angesprochen hast. Eine Frage von Betty. Ihr habt jetzt oft auf der FDP rumgehackt, aber vielleicht haben wir ja doch auch die eine oder andere clevere Idee. Die Frage von Betty ist, ist die Klimageldidee eine gute Idee oder was haltet ihr davon?
Die Klimageldidee ist ja keine Idee der FDP.
Ah.
Ja? Also das ist eine Idee der Grünen. Oh. Das finde ich ganz drollig. Also,
so wurde die Frage gestellt.
Ja, die FDP hat auch immer gesagt, sie will das, hat aber in der gesamten Legislaturperiode nichts dafür getan, dass es dann kommt. Also dann irgendwann haben auch die anderen gesagt, wir haben eh kein Geld dafür, ne? Das muss man auch sagen. Also das Klimageld ist eine, also der Ampel wird viel, finde ich, vorgehalten, was jetzt zu Unrecht vorgehalten wird. Aber dass sie das komplett verbaselt haben, ist wirklich ein gigantisches Versäumnis aus meiner Sicht. Also natürlich ist es sinnvoll, CO2 hoch zu bepreisen, das Geld den Leuten zurückzugeben, weil wenn sie es dann für was ausgeben, was kein CO2 erzeugt, haben sie mehr Geld als vorher. Und das ist natürlich eine sehr einfache Methode, irgendwie sehr überzeugend klarzumachen. Das wäre sehr, politisch sehr schlau gewesen, das so zu machen. Und es ist ein großes Versagen, dass das nicht passiert ist. Und ich sag mal, da sind verschiedene mit dran.
Wäre auch ein toller sozialer Ausgleich.
Ich würde gerne bei dem Thema noch anfügen, weil wir es ja vorhin davon hatten, wir kommen ja aus diesem Lagerdenken raus.
Ja.
Also welche spannenden Ansätze siehst du zum Beispiel bei der SPD oder bei der CDU? Also das lasse ich dir jetzt nicht durchgehen. Reinhard ist ja quasi breitenwirksam aufgestellt.
Lass es mich sauber beantworten. Also, es gibt innerhalb der Union eine kleine, aber durchaus, sagen wir mal, um Öffentlichkeit bemühte Gruppierung namens Klimaunion, die gerne konservative Klimapolitik machen möchte. Reinhard hat in unserem Vorgespräch vorhin schon gesagt, natürlich konservativ könnte auch heißen Schöpfung bewahren. Wenn man sich darauf mal verständigen würde, könnte man super schnell konservative Klimapolitik machen. Ich fand es wirklich jenseits allen Zynismus und allen Sarkasmus sehr erfreulich, dass Friedrich Merz neulich eine Wärmepumpenakademie, da sind wir jetzt beim Fachkräftemangel, besucht hat und gesagt hat, die Wärmepumpe ist eine fantastische Technologie und wir glauben, stehen voll und ganz hinter dieser Wärmewende. Und dann nicht mehr so lustig fand ich, dass er auch noch gesagt hat, letztes Jahr hätten viel mehr Wärmepumpen verkauft werden müssen. nachdem seine Abgesandten Kretschmer, Spahn und wie sie alle heißen, in Talkshows die ganze Zeit erzählt haben, wie schlecht Wärmepumpen sind, wirklich immer wieder erzählt haben, wie schlecht Wärmepumpen sind, wie teuer die sind und dass sie alle nicht funktionieren. Also ich hoffe auf weitere Erkenntnisfortschritte dieser Art, sag ich mal.
Ich lass mal Reinhard ergänzen.
Ja. Ja, das ist ein bisschen heikel mit dem Beitrag der anderen Parteien. Also es geht tatsächlich um eine Entideologisierung der ökologischen Transformation. Und das ist ein dickes Brett. Und dazu gehören eben Einsichten, dass manche Technologien einfach nachweislich besser sind als die vorherrschenden. Und da kann man dann nicht sagen, wir bleiben technologieoffen, ja, und warten auf die nächste Supertechnologie und machen bis dahin einfach immer mit den alten Technologien weiter. Das ist so ein bisschen Richtung FDP. Sondern es geht darum, anzuerkennen, was wir jetzt tun können, welche Machbarkeiten derzeit zu uns zur Verfügung stellen. Und das sind überraschend viele, wenn man mal genau schaut. Also man kann ja auch viel im Buch von Jan Hegenberg dazu nachlesen. Aber man muss es tun. Der hier im Studium sitzt. Aber man muss es einfach tun. Und diese Entideologisierung, das ist halt etwas, von dem ich hoffe, dass es vielleicht irgendwann in manchen Koalitionen dann doch ein Stück weit gelingt. In der jetzigen hat es wohl nicht sehr gut funktioniert, weil gerade das, was schon vereinbart war im Koalitionsvertrag in Bezug auch auf Abbau anti-grüner Subventionen und Förderung der richtigen Technologien, Kreislauf, ist alles komplett unter die Räder gekommen. Komplett. Und ich weiß nicht, vielleicht muss der Leidensdruck erst noch wachsen. Ich weiß es nicht. Es wäre schade, weil dann verlieren wir noch mehr Zeit.
Lass mich noch eine Sache ergänzen. Positive Narrative. Ne? Ja. Noch eine Quizfrage. Wie viel Prozent der zugebauten Erzeugungskapazität für Strom im Jahr 2022 auf der Welt, dem ganzen Planeten Erde, wie viel Prozent der zugebauten Kapazität war erneuerbar? Schätzen Sie mal kurz im Kopf. Richtige Antwort ist 80%. Wie viele von Ihnen hatten das richtig? Ja, doch einige. Wie viele hatten weniger geschätzt? Das sind deutlich mehr. Also, es gibt wahnsinnig viele extrem positive Entwicklungen im Augenblick, die skurrilerweise, und das ist ja hier ein sehr gut informiertes Publikum, in Deutschland, primär in Deutschland, aber auch in anderen Ländern einfach nicht durchdringen. Und das ist auch ein Teil des kommunikativen Versagens, finde ich, der Politik, aber auch natürlich ein Erfolg der Männer, die die Welt verbrennen, weil die Strukturen, die da ins Werk gesetzt worden sind, sozusagen sehr effektiv dabei sind, dass immer über was ganz anderes gesprochen wird als über die Erfolge. Wir reden immer noch von wegen deutsche Alleingänge und so weiter. Das ist kompletter Blödsinn. Ja? Also die USA und China marschieren uns gerade mit 7 Meilenstiefeln davon, was den Umstieg auf erneuerbare Energien und Speichertechnologie und Elektromobilität und so weiter angeht. Und wir in Europa tun immer so, als ob wir irgendwie vorne weg sind. Sind wir aber nicht. Also diese Transformationsprozesse sind längst im Gange. Wir müssen uns jetzt mal einfach selber auch auf den Weg machen.
Selber auf den Weg machen. Anja fragt im Chat noch quasi, was wären denn ganz konkrete Maßnahmen oder Strategien? Woher könnte das Kapitel zum Überleben kommen?
Das Kapitel oder das Kapital?
Kapitel steht hier. Ich glaube, sie meinte Kapitel in Bezug auf dein Buch zum Beispiel. Ja, also quasi Menschen, die die Welt beleben.
Also das letzte Kapitel in diesem, ich sage immer, wenn die Leute sagen, oh, das ist so krass, ich kann das nicht zu Ende lesen, sage ich immer, das hat ein Happy End. Stimmt auch, du hast es ja zu Ende. Also das letzte Kapitel beschreibt eben, was tatsächlich auf der Welt gerade vor sich geht. Und das meiste davon kann einen wirklich extrem hoffnungsvoll machen. Das meiste davon wissen die Leute aber leider nicht. Das ist bei Reinhards Themengebiet leider noch nicht so. Also was Petrochemie und so weiter angeht, glaube ich, da geht es nicht so schnell in der richtigen Richtung voran. Aber was Energie und Mobilität angeht, haben wir im Moment, ich sag mal Beispiel, ja, also ich habe die Zahlen auswendig im Kopf. Windenergie hat weltweit eine Annual Growth Rate, also eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate im Moment von 14%. Ja, eine durchschnittliche Volkswirtschaft wächst um, vielleicht wenn es super läuft, um 2-3%. Ne? 14% bei der Windenergie, 29% bei der Photovoltaik und 68% bei Speichertechnologie. Ja? Das sind alles Kurven, die gehen so ab, die ganze Zeit. Und das Tolle, sage ich jetzt als Psychologe, an Exponentialfunktionen ist, die werden halt immer schneller. Jede Verdoppelung ist immer doppelt so groß wie die Verdoppelung davor. Und dann stehen alle plötzlich da und sind total überrascht, weil wir psychologisch extrem schlecht darin sind, solche beschleunigten Kurven vorauszudenken. Das geht uns gerade mit der KI so. Ne? Jetzt plötzlich, boah, was ist denn jetzt los? Ja? Auch da haben wir es mit exponentiellen Entwicklungen zu tun. Da passieren Dinge dann plötzlich so schnell, dass sich so eine quantitative Veränderung plötzlich wie eine qualitative Veränderung anfühlt. Und das Mitte der 30er Jahre wird die Welt ihren Strom überwiegend mit Solarenergie erzeugen. Das ist in Deutschland irgendwie noch nicht so richtig eingesickert, dass das wirklich der Fall ist.
Ich glaube, wir sind jetzt gerade hier nicht bei Wetten, das, sondern Wetten auf die Zukunft. Mhm. Und ähnlich wie Gottschalk würde ich mir jetzt erlauben, noch mehr zu überziehen. Aber ich schaue mal schnell in die Regie, wie weit ich machen darf, weil da sind noch so viele Fragen drin. Also ich darf überziehen. Wunderbar. Dann machen wir hier noch munter weiter. Dann kriegen wir noch ein bisschen Zeit geschenkt. Hier aus dem Chat. Eine 100% Entkopplung von Ressourcenverbrauch und Emissionen sind erwiesenermaßen nicht möglich. Wie kann es da ewiges Wachstum geben? Müssen wir nicht eine Mischung hinkriegen aus Selbstbegrenzung und Wachstum an den richtigen Stellen? Ja, ja. Sehr schön, bitte, Reinhard.
Kreislaufwirtschaft. Ja. Das heißt. Ja.
Das war doch abgesprochen.
Ja, ja. Danke für die abgesprochene Frage. Nein. Aber in der Tat, das ist auch so ein Stereotyp. Ne? Es geht ja nicht anders, ja, weil am Ende ist alles irgendwie weg und ist alles Abwärme und ist alles irgendwie CO2. Nee, muss es nicht. Und es gibt nicht überall die Möglichkeit der Kreislaufwirtschaft. Und hatten wir früher auch schon mal. Das heißt, wo am Anfang ganz viel Energie eingesetzt oder verbraucht wird. Ne? Das hat eben das mit Entropie zu tun und so. Und dann kann man diese Reaktion nicht mehr umkehren, ohne genauso viel Energie reinzustecken. Aber dort, wo es um Umformungen von Materialien geht, und das ist bei erstaunlich vielen Prozessen unserer Moderne der Fall, da könnte man sogar aus dem Abfall den Rohstoff für die nächste Verwendung machen, ohne allzu viel Energie einsetzen zu müssen. Wenn man diesen Technologien eine Chance geben würde, die Wirtschaftlichkeitsbarriere zu überschreiten, was derzeit immer noch oft verhindert wird aus den genannten Gründen.
Ich habe da eine kleine Challenge für dich, 60 Sekunden, um einen Begriff zu erklären, der mir immer öfter begegnet bei genau diesem Thema, nämlich wenn man irgendwie bei Magnum auf die Packung guckt, also das heißt, dann sieht man da Massenbilanzierung. Ich habe es auch gerade erst vor ein paar Tagen bei einem eigentlich Vorzeigeunternehmen des nachhaltigen Wirtschaftens in Deutschland gehört, die auch auf Massenbilanzierung für ihre Autoartikel setzen. Was hat das damit auf sich? Ein ganz schneller Pitch, guter oder schlecht, Kreislaufwirtschaft, ja, nein?
Also Massenbilanzierung ist ein Synonym für die Virtualisierung der tatsächlichen Zuordnung eines schon gebrauchten Gutes, eines Rezyklats zu einem Produkt. Das klingt ja erstmal ganz nett, aber ich will es mal an einem Beispiel verdeutlichen. Wenn Sie vor dem Traualtar stehen und der Pfarrer fragt Sie dann die entscheidende Frage, ob Sie den hier anwesenden Ehelichen und für immer Treue geloben wollen und Sie sagen dann, okay, ja, ich möchte Treue geloben, aber bitte nach Massenbilanz, dann bedeutet das, dass Sie sagen, ja, okay, also ich gelobe hiermit, dass ich einer Organisation beiträge, die dafür sorgt, dass irgendjemand irgendwann irgendwo für mich treu sein wird, aber ich bin's nicht. Ja? Welche Auswirkungen das auf das Vertrauenslevel des Partners neben Ihnen hat, kann man sich selber ausmalen. Und so ist das ein bisschen bei der Massenbilanz, wo man quasi ein Zertifikat unterstützt, das dafür sorgt, dass irgendwie irgendwo das nochmal in den Kreislauf gebracht wird. Aber das Produkt, wo man gerade ein bisschen mehr dafür gezahlt hat, wo drauf steht 100% recycelt nach Massenbilanz, enthält 0% von dem Werkstoff, von dem wiederverwendeten Rezyklat, 0%. Und man wundert sich, ja, warum ist denn das so überverpackt und warum ist das so weiß und nicht so ein bisschen gräulich und warum ist das auch vielleicht noch nicht mal recyclingfähig? Und trotzdem soll das irgendwie heilig sein, 100% Rezyklat? Nö, ist es auch nicht. Aber man muss dran glauben, dass es irgendwie irgendwo gemacht wird. Nur daran können die meisten zu Recht nicht glauben, weil wenn das in Ländern passieren soll, in denen man das nicht verifizieren kann, dann wird es in der Regel nicht gemacht. Mhm. Und damit kann man einen Haufen Geld verdienen für Männer, die die Welt verbrennen. Aber Vertrauen geht in die andere Richtung.
Also ein komplexes Thema. Das war der ganz schnelle, glaube ich, Pitch davon. Ich meine, Sie haben das auch auf eurer Webseite, glaube ich, erklärt. Da kann man das nochmal wunderbar nachlesen. Zwei Fragen. Eine von Julia und eine von Anita, die so in eine ähnliche Richtung gehen. Anita sagt nämlich, hier sitzen ja bestimmt schon Menschen, die uns zuhören, weil sie wahrscheinlich schon sich vom Thema angesprochen gefühlt haben und irgendwie sich an der Transformation beteiligen wollen. Aber wie erreicht man die Menschen, denen das Thema gleichgültig ist oder die es halt einfach auch ganz anders sehen? Und da passt die Frage von Anita eben dazu, quasi wie, ne, wenn Koch strategisch so gut vorgeht, wie schaffen wir es, ähnlich strategisch oder clever vorzugehen, die Menschen abzuholen, zu informieren, richtig zu informieren? Ja. Reinhard hat nochmal einen Punkt.
Man muss es versuchen, möglichst barrierefrei zu machen. Mhm. Das heißt, im Kleinen, und das ist ja so ein Thema, das ist so ein fixer Punkt, es gibt einen zusammenfassenden Wert, der nicht anstrengend ist, kognitiv und sehr barrierefrei. Und das ist eben qualifiziertes Vertrauen. Das kann man auch erspüren. Das geht auch mit dem intuitiven Denken, wenn es denn herangebildet wurde, über halt eine Vielzahl von noch nicht mal bewussten Erfahrungen und Teilinformationen, die man irgendwie so aufgeschnappt hat, wer denn Vertrauen verdient, weil er bisher sich dementsprechend verhalten hat. Und da muss man halt auch über Positivbeispiele diese Vertrauensbasis bilden, systematisch über viele Jahre. Dann kann man Menschen auch gewinnen, die eigentlich über die Kausalketten nicht intensiv nachdenken. Weil zu Vertrauen oder zu Misstrauen ist eigentlich jeder fähig. Es ist auch etwas, was, wenn es dann immer weiter bestätigt wird, auch tragfähig sein kann. Mhm. Und man kann es auch relativ schnell wieder verlieren. Aber wenn man es dann trotzdem nicht verliert, dann wird es umso tragfähiger. Und dann will man eigentlich mehr davon, weil eine Welt, in der man vertrauen kann, ist einfach angenehmer in der Lebensqualität. Weil wenn man immer Angst haben muss, dass man an jeder Ecke über den Tisch gezogen wird, das macht keinen Spaß.
Mhm. Gesellschaften mit hohem, mittlerem Vertrauen in Institutionen sind übrigens auch immer wirtschaftlich erfolgreicher. Das ist tatsächlich, also kann man global nachweisen. Ich habe noch eine Antwort aus der Wissenschaft auf die gleiche Frage, wenn ich darf. Also es gibt, das zielt ja so ein bisschen drauf, jeder kennt irgendwie so jemanden, mit dem man einfach gar nicht mehr reden kann, den man gar nicht mehr erreicht. Und das betrifft nicht nur Klima, sondern auch vielleicht Corona oder was auch immer. Das ist, jeder, der das mal erlebt hat, weiß, es ist, wenn Leute erstmal im Reich der Verschwörungstheorie angekommen sind, ist es extrem schwierig, sie wieder zurückzuholen. Also das geht tatsächlich, kann man auch mittlerweile, ist ganz klar gezeigt, wissenschaftlich, es geht im Prinzip nur wirklich mit Vertrauensbeziehungen, individuellem Zugang, erstmal sozusagen auf einer anderen Basis Vertrauen herstellen und dann fragen, wo genau kommt denn das jetzt her und wie könnte es vielleicht auch sein, dass... Und also im Prinzip mit einem quasi therapeutischen Zugang. Also ich diskutiere in den sozialen Medien oder so, ich diskutiere nicht mit Klimawandelleugnern, ich halte das für sinnlos, ich blockiere die und rede lieber mit Leuten, die ich noch erreiche. Das ist die Mehrheit, das ist das eine. Was wir aber wissen, also Leute mit Debunking, also dem Aufklären von Desinformation, wieder zurückzuholen, ist sehr schwierig. Was aber funktioniert, und das wissen wir auch empirisch, ist Pre-Bunking. Also den Leuten vorher zu sagen, da könnte jemand kommen und der will dich anlügen. Und wenn er das macht, klingt das ungefähr so. Er redet dann emotional, er macht falsche Dichotomien, er greift die Person an statt das Argument und so. Es gibt so ein paar Mechanismen, so typische logische Fehlschlüsse. Wenn man das den Leuten vorher erklärt, so ungefähr gehen die vor und die gibt es, diese Leute, die dich anlügen wollen, dann kann man sie ein Stück weit, das funktioniert nicht perfekt, aber besser als das andere, immunisieren. Und das ist übrigens eigentlich einer der Gründe für dieses Buch. Also das ist ja eigentlich ein 240 Seiten Handapparat für Leute, die verstehen wollen, wer sie anlügt, warum und wie. Mit 80 Seiten Quellen, sodass man dann auch, wenn einen jemand fragt, sagen kann, ja, nee, guck mal hier, da machen wir jetzt mal zusammen auf die Webseite, ja, da steht's wirklich so. Also ich glaube, vielleicht bin ich da auch naiv, aber wir brauchen einen ganz massiven Prozess der gesamtgesellschaftlichen Ertüchtigung, um dieser jahrzehntelangen strategischen Desinformation und strategischen Kommunikation, mit der diese Debatten verzerrt wurden, endlich entschlossen entgegenzutreten. Und da sind wir im Moment gesellschaftlich noch nicht. Und da sind wir leider auch auf der Ebene der großen Politik noch nicht. Also auch in deutschen Talkshows erzählen Politiker von Volksparteien im Moment Dinge, die einfach falsch sind im Zusammenhang mit Energiepolitik. Stichwort Kohlewinter. Ja? Wir haben im letzten Winter weniger Kohle verstromt als seit den späten 50ern. Ja? Aber die Bild-Zeitung erzählt den Leuten, wir hätten einen Kohlewinter gehabt und so. Also es wird immer noch Desinformation verbreitet und die Leute darauf vorzubereiten, dass es so ist, und sie misstrauisch zu machen bei jeder Information, die ihnen nahelegt, dass gegen die Klimakrise etwas zu tun sowieso nicht funktioniert, ist, finde ich, im Moment sehr zentral.
Und wolltest du noch was anfügen?
Kann ich mich eigentlich nur anschließen. Okay. Also Aufklärung kann schon helfen. Es ist bei manchen natürlich ein sehr, sehr dickes Brett. Aber ich denke, langfristig lohnt es sich, weil wenn die Aufklärung widerspruchsfrei ist und sich dadurch ja auch selber bewährt und bestätigt, das ist eigentlich ein recht direkter Weg zum Thema Vertrauen.
Also Vertrauen schaffen, Zugang finden, Menschen auch zuhören, sie abholen oder vorbereiten auf bestimmte Strategien. All das kann man wunderbar nachlesen in euren Büchern, Männer, die die Welt verbrennen und die Ablenkungsfalle. Ich glaube, wir packen die Links auch nochmal in den Chat. Ich weiß, die Ablenkungsfalle gab es auch schon seit der letzten Sendung, glaube ich, als Hörbuch. Also wer das gerne auf dem Weg zur Arbeit beim Fahrradfahren hören will, kann das. Und was ich spannend finde, hier kamen noch viel mehr Fragen. Vielen Dank für all diese Fragen. Wir haben jetzt nicht alle geschafft. Ich weiß zum Beispiel, Sonja wollte was zum Thema, wie wichtig ist nicht nur Wissenschaft, sondern auch hochwertiger Journalismus. Da kann ich nur sagen, es war ja nicht die erste Sendung von Die Zuversichtlichen. Zufälligerweise ging es in der letzten Sendung auch um Journalismus mit einem Vertreter von Flip. Also vielleicht einfach noch in den vergangenen Streams stöbern. Die sind alle auf der Webseite. Auch dieser Stream landet wieder auf der Webseite. Den könnt ihr noch lange anschauen und teilen, um zum Beispiel andere Menschen darauf vorzubereiten. Ich würde sagen, vielen Dank, Christian, dass du heute da warst.
Sehr gerne.
Vielen Dank, Reinhard. Vielen Dank an alle, die hier im Studio waren und natürlich alle, die uns im Stream begleitet haben und wirklich mit all diesen Fragen mit an Bord waren. Ich wünsche euch einen schönen Abend.